SWR Kultur. Gespräch.
Mit Marie-Dominik Wetzel. Heute habe ich das Künstlerpaar Mwangi Hutter zu Gast. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Hallo.
Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich im SWR-Gespräch zwei Gäste habe. Aber in dem Fall ist das auch gar nicht anders denkbar, denn Ingrid Mwangi und Robert Hutter leben und arbeiten seit über 30 Jahren zusammen und möchten auch nur unter dem gemeinsamen Namen Mwangi Hutter angesprochen werden. Insofern ist es dann auch nicht ganz richtig, wenn ich Künstlerpaar sage, denn sie sehen sich ja auch gar nicht als Künstlerduo, sondern eigentlich als eine gemeinsame Künstlerpersönlichkeit. Wie ist das? Fällt es Ihnen manchmal schwer, das in der Vermittlung auch nach außen durchzuhalten?
Mittlerweile nicht mehr. Das gehört mittlerweile zu uns. Das ist jetzt wirklich Identität geworden. Und am Anfang war es natürlich neu, klar. Und da war es aber auch eine Art Provokation, glaube ich, für Menschen, die damit konfrontiert wurden. Die waren schon sehr irritiert. Was aber auch ganz spannend war eigentlich. Ja, das hatte so einen Aspekt von anders, aber auch ein wichtiges Statement und für uns ein sehr authentisches und glaubwürdiges. Ja, für uns war es eher schwierig vorher, wo wir noch unter unseren beiden Namen arbeiten, individuell gezeigt haben, aber wussten, dass der Einfluss von uns beiden in der jeweiligen Arbeit schon sehr, sehr da war.
Ich denke auch, das haben Sie ja oft beschrieben, dass das eigentlich ein organisches Zusammenwachsen war. Wie hat das denn angefangen? Also Sie kennen sich ja wirklich seit dem Studium auf der Akademie der Bildenden Künste Saar in Saarbrücken.
Ja, ich denke immer, das hat angefangen mit deinen Schlangen-Cowboy-Stiefel in der Medienklasse, die ich mir immer wieder angeschaut habe, die so gewippt haben. Und ich fand einfach Robert sehr interessant als Mann, als Künstler, also sehr engagiert und sehr aktiv. Er hatte damals Videoarbeiten gemacht mit dem eigenen Körper, also das war auch ein Schwerpunkt im Studium. Und diese Arbeiten waren sehr intensiv, sehr direkt. Und ich war am Beginnen, mich mit meiner Herkunft auch auseinanderzusetzen in der Kunst, was ich zunächst nicht wollte, weil ich das sowieso viel im Alltag mache mit dem Black Body und mit Andersartigkeit und so weiter. Und da hat Ulrike Rosenbach mich sehr in der Richtung gebracht, da künstlerisch damit zu arbeiten. Also, dass das wichtig wäre, das zu thematisieren und auch repräsentativ für andere, das sozusagen die Schwierigkeiten und auch die Möglichkeiten herauszutasten. Und ja, das war einfach sehr schön, dass wir uns da wie Gleichgesinnten uns da begegnet sind und von Anfang an sehr inspirierend uns austauschen konnten über diese Art von Arbeit und sehr schnell uns einfach verliebt haben.
Für mich war das auch aufregend, weil sie war ja die einzige dunkelhäutige Frau an unserer Hochschule. Das kann man sich heute nicht mehr so gut vorstellen. Aber damals war das tatsächlich so und außergewöhnlich. Und mein Fokus ist da eben immer wieder ein Stück weit hängen geblieben. Ja.
Gab es denn am Anfang auch Momente, wo Sie dann Sorge hatten, ob das gut gehen kann, wenn man so eng zusammenarbeitet und privat dann auch ein Paar ist?
Sorge erinnere ich mich jetzt nicht. Also ich denke, die Herausforderung war so, die eigene Position loszulassen. Das, was jetzt ich persönlich bis dahin sozusagen erarbeitet habe, etwas loszulassen und zu erweitern, da herauszutreten, mich zu verbinden mit einer Position, die anders war. Auch fremd ein Stück weit natürlich, aber auch sehr vertraut von Inhalt, der Energie des Schaffensprozesses war mir sehr nah. Ich glaube, das war ein Schlüsselpunkt zu spüren. Wir schwingen da auf einer sehr ähnlichen Ebene.
Aber das ist interessant, was Sie sagen, weil eben dieses Stück weit sich dann auch zurücknehmen oder zu öffnen den Fokus und zu sagen, ich lasse da andere Vorstellungen mit rein, hat ja auch sicher sehr damit zu tun, dass wir so einem Künstlerbild verhaftet sind, wo so der einsame kreative Geist, so dieses Künstlergenie für sich arbeitet. Und ja, das haben Sie ja wirklich dann auch ganz bewusst aufgebrochen, indem Sie eben auch diese beiden Persönlichkeiten zu einem verschmolzen haben. Ich denke, das hat wahrscheinlich auch für die Irritation nach außen oftmals gesorgt. Dann weiß man ja gar nicht mehr, wer hier was dazu beigetragen hat und wie sieht es denn dann auch vielleicht mit der künstlerischen Eitelkeit aus oder mit Neid und Konkurrenzdenken.
Ja, und mit dem Mythos von dem allein kreierenden Künstler, der im Atelier aus sich heraus alles erschafft. Ja, das war nie unser Ansatz. Also als wir ein knappes Jahr zusammen waren, sind wir das erste Mal nach Kenia gereist. Und das, glaube ich, war ein Schlüsselmoment für uns beide. Also, dass Robert einfach meine Kultur kennengelernt hat und mit einer unglaublichen Offenheit und Erstaunen und Elan da herangegangen ist, sich das auch eigen zu machen. Und das war und ist für mich bis heute sehr wichtig. Das gab und gibt mir die Möglichkeit, meine Brückenidentität sehr lebendig zu halten. Also jemand neben dir zu haben, der in der Lage ist, so eine Offenheit zu haben und mit den Situationen dort umzugehen, mit der ganz großen Familie, die ich habe, in der Großstadt in Nairobi, so wie auf dem Land sich zurechtzufinden und alles gezeigt zu bekommen. Und natürlich als Weiße in dieser Gesellschaft, die ja postkolonial christianisiert worden ist, damit umzugehen. Da ist es natürlich sehr schön, dass da auch eine große Offenheit ist. Wenn jemand da ist, der Fragen hat, der so auftritt, dann wird man da sehr aufgenommen und eben die Integration ist da auf jeden Fall möglich. Aber es war nichts Selbstverständliches und das hat auch eine Grundlage gebildet, dass wir dort viele Jahre auch gearbeitet haben, immer wieder in Deutschland und dann in Kenia. Und das hat also unser Werk total inspiriert auch.
Und deswegen ist das, glaube ich, auch in Ihrem Fall so besonders spannend, dass Sie als Einheit auftreten, weil wir ja in so einer binär genormten Welt leben, wo es immer so das oder das und rein äußerlich betrachtet, entsprechen Sie ja dann eben auch dieser binären Norm so in besonderer Weise sogar. Also Sie als schwarze Frau aus Afrika und als weißer Mann aus Europa, mit diesen Äußerlichkeiten spielen Sie ja und da sind wir mittendrin auch in Ihren Themen. Aber das war ja sicher auch mit ein Grund, weswegen Sie dem etwas entgegensetzen wollten, weil das ständig Projektionen waren, mit denen Sie von außen konfrontiert wurden.
Ne? Ja, das Spannende ist eigentlich, durch diese Projektion, dem man dann ausgesetzt ist, zu sehen, dass wir als Menschen mit Konzepten hantieren, und zwar die ganze Zeit. Und Konzepte hindern oft, das zu sehen, was wirklich da ist. Ja? Die Hautfarbe spielt in unserer Gesellschaft so eine große Rolle. Wenn ich dieses Konzept loslasse, kann ich den Menschen sehen, der genauso die gleichen Wünsche, Bedürfnisse, das Leben hat wie ich selber. Und das war also für mich persönlich eine absolute Bereicherung, ja, und die Qualität zu sehen und natürlich auch die Angst, ja, die oftmals vorherrscht, sich auf das Fremde einzulassen. Ja, Konzepte sind, das ist mir da auch bewusst geworden, eine große Hemmschwelle, eine richtige Barriere.
Ja. Wie war das denn damals, wenn Sie gesagt haben, die einzige schwarze Frau auf dieser ganzen Kunsthochschule? Waren Sie für viele dort wirklich auch die Fremde? Haben Sie das so empfunden?
Ja, das habe ich so empfunden. Ich war auch in der Schulzeit auch, zusammen mit meinem Bruder waren wir die einzigen schwarzen Kinder. Also das war sozusagen so eine Pionierarbeit, irgendwie in eine nicht multikulturelle Gesellschaft da aufzutreten und sich zurechtzufinden. Also wir sind als Teenager nach Deutschland gekommen und ich denke immer, ich wurde erst dann schwarz, als ich hier ankam. Und es war interessant zu merken, dass natürlich vordergründiger direkter Rassismus und Diskriminierung ist einfach zu erkennen. Noch schwierig zu erkennen ist die viel subtilere, institutionalisierte, teilweise struktureller oder gar positiver Rassismus, ne, wo man eben so hervorgehoben wird mit bestimmten angeblichen Qualitäten, die aber einem dann trotzdem absetzen von der Gruppe. Also es gab einige solche Erlebnisse, wo man so verwirrt ist, weil es scheint ein Kompliment zu sein, ist aber nicht, weil es immer wieder einem in diese Projektion sozusagen da festhält. Ne?
Und immer einem deutlich macht, dass man eigentlich nicht dazugehört.
Genau.
Oder so gesehen wird, dass man nicht dazugehört.
Ich hatte dann auch ein Stipendium von den Studienstiftungen des Deutschen Volkes und bei unserem Treffen und Reisen, die wir als Gruppe gemacht haben, war ich auch wieder die einzige Schwarze, die auch ein Stipendium hatte für Kunst. Also es hat sich so richtig durchgezogen, wo man merkte, da ist noch ganz viel Arbeit da zu leisten, im Sinne von wirklich zu verstehen, was wir dann später immer mehr verstanden haben, dass diese Unterschiede Projektionen sind, dass sie aufgelegt werden von einem selber und auch von der Gesellschaft. Und ja, wir wollten mit der Zeit einfach eine tiefere Aussage machen. Ich weiß nicht, ob es eine Entscheidung ist, sondern es fühlte sich einfach wie eine authentische Entwicklung für uns, nicht nur über diese Stärkung der separaten Identität, ne? Ich könnte natürlich als schwarze Frau und meine Position stärken, sondern einen Schritt weiter zu gehen und darüber zu sprechen, was ist denn eine geteilte Vision oder wie löst man die Geschichte ein Stück weit auf und entwickelt eine neue Vision für die Zukunft, wie wir miteinander sein wollen.
Sie arbeiten ja mit ganz vielen verschiedenen künstlerischen Medien, also vor allen Dingen Video, aber auch Fotografie und Skulptur, Malerei. Jetzt ist ja eines der großen Themen ist eben genau diese Dualität auch und wie man mit dieser Dualität umgeht. Sie malen zum Beispiel ihre nackten Körper mit schwarzer und weißer Farbe an. Sie drucken ihre Fingerabdrücke in Schwarz und Weiß nebeneinander. Aber sie verdrehen ja auch schwarze und helle Seile ineinander oder drücken sich in einer Arbeit, passiert das, beide weiße Tücher aufs Gesicht und pressen dann ihre Hände drauf und hinterlassen schwarze und weiße Handabdrücke. Also dieses Schwarz-Weiß spielt in ganz vielen verschiedenen Konstellationen eine Rolle, wird manchmal als Gegensatz dargestellt, dann aber wieder löst sich das auf. Ich kann mir vorstellen, das muss immer wieder dann neu ausgelotet werden, wie man mit diesem Gegensatz umgeht, weil man will es ja nicht bedienen. Man will ja nicht auch so rein visuell einfach immer diesen schönen Kontrast zeigen, sondern genau das, was Sie sagten, es soll ja zusammenführend dann sein. Wie loten Sie das immer wieder aus?
Ja, zunächst mal auch als bildender Künstler sind wir ja interessiert an ästhetischen Fragestellungen auch. Und wie Sie auch gerade so schön gesagt haben, der Kontrast ist etwas, das bei Schwarz-Weiß natürlich am extremsten hervortritt. Und damit zu hantieren, damit zu experimentieren und sich darauf zu beziehen und natürlich auch durch die Auswahl des Kontextes weist es natürlich in eine bestimmte Richtung. Aber wir sind trotzdem an dem ästhetischen Ergebnis sehr interessiert. Wir sind keine Konzeptkünstler. Wir möchten schon visuelle Ergebnisse produzieren, die uns auch Freude machen, an denen wir Gefallen finden.
Ich denke da besonders auch an diese Arbeit Burning Desire to be Touched. Da sind sie als zwei Figuren verkleidet, also so verhüllt, dass man gar nicht weiß, wer wer ist. Eine Figur ist schwarz, eine weiß. Und in dieser Performance nehmen sie sich ganz eng in den Arm und die weiße Figur wird quasi durch schwarze Farbe in den Umarmungen auch bemalt. Also am Schluss ja, sind beide Figuren schwarz. Ja, da denke ich, zeigt sich, was da alles mit reinspielt. Dieses Umarmen kann ja auch was sehr ja, Gewalttätiges haben und Einverleibendes.
Ja, sehr viele unserer Arbeiten haben diese Ambivalenz und können auf ganz unterschiedliche Arten gedeutet werden.
Und letztendlich ist es ja auch die Suche nach der Identität, also in dem Fall nicht nur die Identitäten, sondern auch der gemeinsamen Identität. Und das finde ich auch immer wichtig, dass man dann nochmal guckt, was macht die denn aus? Also Sie haben vorhin von der Herkunft gesprochen und dann aber auch von der Fremdwahrnehmung natürlich und die Hautfarbe und das Geschlecht, was reinspielt. Und ja, das sind alles Dinge, die Sie in Ihren Arbeiten miteinander verweben auf so eine tiefgründige und vielschichtige Art und Weise. Also ich denke, das ist auch ein Thema, was Sie von Anfang an beschäftigt und scheint auch immer noch nicht ausbuchstabiert zu sein.
Ja, also wie Mwangi sagt, wir erschaffen eigentlich, und das ist uns wichtig, offene Werke. Wir möchten sie auch bewusst nicht festlegen oder zu festlegen auf nur eine Betrachtungsweise, weil wir in unserer Zusammenarbeit herausgefunden haben, wie wichtig es ist, offen zu bleiben. Ja, weil wir auch durch Phasen durchgegangen sind, wo wir gespürt haben, jetzt legen wir uns gegenseitig fest, wenn wir nicht aufpassen. Jetzt wird es eng, und in der Enge stirbt die Kreativität eigentlich oder wird so reduziert, dass am Ende immer nur das gleiche Ergebnis rauskommt. Und ich erinnere mich noch gut, wir wurden eingeladen nach Südafrika für eine Residency. Und als wir in Johannesburg am Flughafen ankamen, haben wir uns so angeguckt und haben gesagt, für diese Residency geben wir alle Limits auf. Alles darf sein. Jede Idee wird nicht hinterfragt. Wir stürzen uns sozusagen in diesen offenen kreativen Prozess. Und das war so gut, so produktiv, so schön. Und da sind so viele Arbeiten entstanden in dieser, ich glaube, wir waren da 4 Wochen oder so.
Yeah. Ja.
Und da sind Schlüsselwerke entstanden auch. Mhm. Ja. Und das war ein total schöner und wichtiger Prozess, den wir da eigentlich angestoßen haben. Und der läuft bis heute. Ja.
Aber das habe ich zwischendurch auch gedacht, als ich so durch Ihre Werke gegangen bin, habe ich gedacht, das funktioniert auch nur mit dieser total brutalen Ehrlichkeit und Offenheit. Und es gibt ja diese tolle Performance, die Sie gemacht haben, The Cage, wo Sie im öffentlichen Raum in einem Art Käfig aus Maschendraht sind und die Haare rasieren, den Oberkörper vom Publikum beschreiben lassen mit Markerstift und sich wirklich da auch ein Stück weit aussetzen. Wie haben Sie das erfahren?
Da fing eigentlich dieser Prozess an, sehr spontan auf Umstände zu reagieren, die uns begegnen. Und wir haben diesen absurden Ort entdeckt, mitten in Downtown Johannesburg, wo nach der Apartheid eigentlich die Weißen geflüchtet sind aus dem Zentrum und die schwarzen Menschen sozusagen gekommen sind. Da waren so viele, wie sagt man, besetzte Hochhäuser. Das war so eine spannende Umgebung. Als Weißer allerdings war man alleine sozusagen, ja. Also ich erinnere mich daran, dass in der Zeit, wo wir da waren, ich habe keinen Weißen gesehen. Und dann sind wir, wie gesagt, auf diesen eingezäunten Bereich gestoßen, mitten in der Stadt. Und wir haben uns nur gefragt, warum ist das eingezäunt? Das war eigentlich so eine Art Fußgängerzone. Und dann haben wir gedacht, damit müssen wir was machen. Dann war die Idee ja, sich eigentlich da rein zu begeben als Weißer und sich den Menschen einfach auszusetzen. Ja, und dass eine Interaktion stattfinden kann. Und als ich dann da drin war, habe ich mich inspirieren lassen von dem, was außenrum war. Und da waren eben so Straßenfriseure, wo die Leute sich haben die Haare schneiden lassen. Dann habe ich das da drin bei mir selber gemacht und habe dann meine Haare in kleine Plastiktüten gepackt und im Austausch den Menschen angeboten, Haare für einen Kommentar auf meine Haut, auf meine weiße Haut. Und das hat sehr gut funktioniert.
Obwohl da erst schon ein Hindernis war, das dauerte ein ganzer Moment, bis jemand auf den Zaun zuging und sich darauf einließen.
Ja.
Und ich glaube, es war dieses Zuschaustellung und sich offrieren, also sich so anbieten, so frei, das war extrem ungewöhnlich. Und ich glaube, es war diese Demut und die Möglichkeit, sich dem auszusetzen, die viele Menschen da wirklich angelockt haben. Und es waren dann ganz viele Menschen, die in der Gruppe standen und die miteinander wetteiferten, ganz unterschiedlich Kommentare auf dem Körper zu schreiben. Und es wurde wie so ein Markt-Event. Und ich glaube, es hat aber was damit zu tun, sich anzubieten, ja. Und einen Prozess auch auszulösen. Also unser Performance ist gerade diese Arbeiten, die im öffentlichen Raum stattfinden, sollen wirklich ein Angebot sein, aus dem Alltag rauszutreten, etwas aufzureißen, um ein anderer Gewahrsein über sich selbst, über den anderen zuzulassen.
Mhm.
Und das ist extrem effektiv. Also gerade in Ländern, die nicht so viele Kunsträume haben, war das so also beglückend zu sehen, wie unmittelbar Menschen darauf reagieren, wie sie sich Zeit nehmen, eine Stunde, zwei Stunden, um sich das anzugucken, wie sie miteinander im Austausch sind und fragen, was ist das, was findet hier statt, was ist Kunst und so, ja. Wir haben das nie auch so versucht, genauso zu deklarieren oder zu erklären, sondern den Prozess wirklich auch laufen lassen, wie es war. Und es war einfach großartig.
Und dass es so unmittelbar wirkt, hat sicher auch viel damit zu tun, dass sie so intensiv mit ihren Körpern arbeiten. Also, dass sie ihre Körper ja wirklich wie ein Material benutzen und natürlich auch als Projektionsfläche. Also, das geht vielen unter die Haut und lässt so jede Barriere fallen. Also, denk da gerade auch in der Anfangszeit waren das ja auch Arbeiten. Da gingen sie wirklich an Grenzen auch mit ihrem Körper. Sei es jetzt wirklich von der physischen Anstrengung her oder eben sie haben sich auch dabei selbst verletzt, geritzt und die Haare abgeschnitten. War das etwas, was auch aus dieser Auseinandersetzung mit den Fragen nach Identität und diesen Zuschreibungen auch des Körpers, eben auch des schwarzen Körpers kam?
Ja, beide. Also wir hatten auch die Frage nach Gewalt und Gewalt in den Medien. Wie weit weg sind wir davon? Bis hin zu dieser unmittelbaren Erlebnisse von Diskriminierung und Rassismus. Und wie verarbeiten wir diese ganzen Fragen individuell und in der Gesellschaft? Und was machen wir daraus? Wie schaffen wir das, eine Transformation, damit es irgendwie Sinn macht, ja, was wir hier also alle miteinander erleben? Wie kann man eine Kraft daraus schöpfen oder eben also eine Art Exorzismus von diesen Fragen bewirken, sodass wir weitergehen können? Also mit dem eigenen Körper zu arbeiten, ist eine sehr direkte Arbeit. Es ist eine, wo man sich nicht verstecken kann, wo man nicht revidieren kann oder sagen, so habe ich das nicht gemeint. Ne? Die Stimme ist unmittelbar und berührt sehr den Herzen. Wenn man da steht und von Menschen ist, dann ist man gleich repräsentativ für eine Gruppe, für andere. Man ist ein Spiegel. Und wir fanden das immer eine sehr direkte Art, eben diese Fragen zu behandeln, die ja diese Unmittelbarkeit brauchen. Das sind nicht Dinge, die wir auf später verschieben können und sagen, wir machen jetzt mal eine intellektuelle Übung daraus, sondern wir wollten wirklich Ergebnisse haben. Und wir hatten wirklich das Gefühl, dass in diesen Momenten und auch wenn man unser Werk im Nachhinein auch anschaut, wenn man diese Werke in der Galerie hat, dass das weitergeht, diese Transformation, diese Bemühung, dieses sich auslehnen und auch sich in Gefahr bringen aus der Sicherheitszone, um zu zeigen, dass da ein Bedarf ist an Kommunikation, an Verständnis und an Gewahrsein. Das war so unser Angebot, unser Mittel, mit dem wir uns selbst transformieren wollen und für die Gesellschaft, in die Gesellschaft hineinwirken zu können.
Sie haben vorhin Ihre Professorin Ulrike Rosenbach an der Kunstakademie in Saarbrücken erwähnt. Ich denke, sicher kommt da auch etwas Bestärkendes von ihr hinzu. Sie hat ja auch sehr stark mit ihrem Körper gearbeitet. Sie hat sich als Person eben in dem Fall jetzt eher als Frau, als Künstlerin, aber auch eben als Mutter, auch mit ihrer Tochter zusammen eingebracht. Und das haben Sie ja auch weitergeführt, also auch Ihre Kinder kommen in Kunstwerken vor. Also auch nicht diese Trennung machen zwischen mir als Privatperson und Künstlerpersönlichkeit. Ist das etwas, was Sie von damals schon mitgenommen haben?
Ja, natürlich. Also das war schon ein sehr intensives Training mit Ulrike Rosenbach. Wir haben ja angefangen in den 90er Jahren. Da war Performance, das wurde nirgends gelehrt, außer bei Ulrike Rosenbach in Saarbrücken. Und wir hatten ein spezielles Performance-Training, das war absolut neu und absolut irritierend auch innerhalb der Hochschule. Auch bei den anderen Professoren war das etwas, was auch sehr stark hinterfragt wurde. Braucht man sowas?
Ja, ist das Kunst?
Ist das Kunst, genau. Aber ja, wir waren sehr dankbar für dieses Training, für dieses, also an die eigenen Quellen sozusagen, kreativen Quellen heranzukommen, die anzuzapfen. Das konnte Ulrike unglaublich gut vermitteln. Und das war sehr, sehr spannend und hat uns natürlich unsere Arbeit geprägt.
Ja, also das war uns zu der Zeit nicht so klar, aber wir sehen uns in einer Linie, weil Ulrike Rosenbach hat bei Beuys studiert Und Joseph Beuys hat sehr darüber gelehrt oder hat initiiert, dass der Künstler in die Gesellschaft hineinwirken soll, stark hineinwirken soll. Und dass jeder Mensch eigentlich hineinwirkt, dass es seine Verantwortung ist, das bewusst zu werden. Und er hat auch diesen Begriff geprägt, die innere Wunder zu finden und den auszubreiten, den relevant zu machen sozusagen. Ulrike hat das bezogen auf Frau sein und die Feminismus. Und wir haben das, finde ich, einen Schritt weiter genommen. Also versucht das in unserer Thematik, diese Herangehensweise zu bringen.
Würden Sie denn, wo Sie gerade die soziale Praxis auch nennen, würden Sie sich selber eigentlich als politische Künstlerin bezeichnen?
Also das sind natürlich politische Themen, die wir behandeln, aber wir behandeln die nicht vordergründig. Wir integrieren Themen, die uns beschäftigen, und das sind politische Themen natürlich, weil wir treten auf sozusagen im sozialen Umfeld, und das provoziert bestimmte Themen, Fragestellungen.
Sie können sich dem auch quasi gar nicht entziehen. Bei Ihnen wird das Private politisch.
Genau, ja, aber das ist nicht unsere vordergründige Agenda sozusagen. Das ergibt sich aus der Materie heraus und ich würde sagen, geht weit darüber hinaus. Also die Politik ist ja eine Art der Gestaltung der Gesellschaft. Aber also uns geht es ja auch um soziale Relevanz bis hin zur Persönlichkeitsentwicklung und wie diese Bereiche eigentlich zusammengehören. Letztendlich ist unsere Erfahrung also auf den Punkt gebracht mehr, dass das Individuum sich gewahr wird und seine Kraft gewahr wird, die eigene Geschichte zu reflektieren, zu gestalten und zu überwinden und dadurch in Kontakt mit der Gesellschaft und mit der Politik, mit allen Methodenstrukturen, die wir erschaffen haben, um zu versuchen, sozusagen gemeinsam zu leben.
Aber wie geht es Ihnen dann damit in der jetzigen Zeit, wo rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien so einen enormen Zuspruch finden, wo die Angst vor dem Fremden wieder so geschürt wird, also wo dieses Narrativ von der Überfremdung quasi wieder salonfähig geworden ist. Fühlen Sie sich jetzt da wieder zurückgeworfen?
Also für uns sind das alte Strukturen. Wir kennen die oder wir sind schon viele Jahre damit konfrontiert. Die Frage ist, bleibt man da drin hängen oder stecken? Mwangi hat es sehr schön formuliert vorhin. Sie ist eigentlich erst schwarz geworden, als sie hierher gezogen ist. Genau das Gleiche habe ich in Afrika erlebt. Ja, ich bin erst weiß geworden, indem ich meinen Fuß auf afrikanischen Boden gesetzt habe, sozusagen. Und jetzt kann ich da drin stecken bleiben. Ja. Aber ich kann auch versuchen, darüber hinauszugehen und zu sehen, was ist da wirklich. Es ist die Gefahr, dass man in diesem Konzept dann stecken bleibt, die ist sehr groß. Aber wir arbeiten ja damit als Künstler, wir gehen damit kreativ um. Und von daher ist ja diese Strömungen, die wir jetzt haben, die schwappt jetzt vielleicht mehr an die Oberfläche, aber die ist schon lange da. Und je nachdem, wie stark der Fokus sozusagen da drauf gelenkt wird. Man darf einfach da nicht drin stecken bleiben. Und das tun wir ja nicht als Künstler. Ja? Wir nehmen das und wir verwandeln das.
Ja, ja, es ist vielleicht eher ein Ansporn, weiterzumachen. Ja. Und es gibt ja auch andere Strömungen, die wir auch wahrnehmen, zum Beispiel durch unsere Kinder. Unsere Kinder verkörpern ja eigentlich die absolute Multikulturalität in sich. Und wir haben vorhin kurz angedeutet, dass wir mit unseren Kindern arbeiten auch, dass sie aufgetreten sind in unserer Foto- und Videoarbeiten. Und das ist ein sehr lebendiger Austausch auch, mitunter auch ihre Kritik und ihre genaue Auge für dem, wie wir Bilder erschaffen und sind selbst jetzt auch sehr kreativ und künstlerisch und erschaffen eigene Bilder. Und wir sehen, wie es sich lohnt, Bilder zu machen, Bilder zu erschaffen, eine Vision nach außen zu projizieren und nicht nur zuzulassen, dass die Gesellschaft auf dich projiziert und du bist nur am Reagieren, sondern wirklich selber zu agieren und damit weiterzugehen, die eigene Wahrheit in die Gesellschaft herauszutragen. Und von daher ist es, wenn solche Strömungen kommen, eher noch ein verstärkter Ansporn, da nicht aufzugeben. Wir haben natürlich ja eine Vision, dass längerfristig diese Themen in der Zukunft zunehmend sich mehr auflösen. Wir bleiben dran sozusagen.
Genau, und ihr Credo war ja auch immer, all diese Zuschreibungen und Projektionen eigentlich aufzulösen und nach dem zu gucken, was jedes Individuum ausmacht und wo wir eine gemeinsame Basis finden. Und ja, letztendlich verweisen sie damit ja auch immer auf das Menschsein und auf die Menschlichkeit und was das eigentlich die Basis all dessen und unseres Zusammenseins ist.
Genau, also es ist vielleicht sogar, kann man andeuten, dass es sogar tiefer geht. Also die Fragestellung, ob es überhaupt dieses Ego gibt, den wir so stark verteidigen und wie wir durch unsere Praxis erfahren können, wie ähnlich wir sind, wie nah wir sind. Ich denke manchmal, wenn wir aufwachen würden und sehen, wie wenig Trennung zwischen uns eigentlich gibt, würde alles aufhören. Ja, aller Krieg, alle Diskriminierung, alle Schwierigkeiten zwischen Mann, Frau, zwischen Generationen, Eltern, Kinder, das würde in nichts sich auflösen. Und was bleiben würde, wäre die Liebe, ja, die Zugewandtheit.
Jetzt haben wir viel über Ihre gemeinsame Arbeit gesprochen und wie das ineinander greift. Wie ist das, wenn Sie mit so vielen verschiedenen künstlerischen Medien arbeiten? Sucht sich jedes Thema so das eigene Medium? Also ist es klar, aus dieser Idee kann nur ein Video werden oder das wird gemalt? Und wie ist das, wenn der eine die Idee, die andere die Idee hat? Lassen Sie uns ein bisschen in Ihren künstlerischen Alltag, in die künstlerische Praxis gucken. Wie funktioniert das bei Ihnen?
Wir haben ja diese Grenzen aufgelöst, also auch die eigene Limitierung versuchen wir zumindest. Das gelingt natürlich jetzt auch nicht immer, aber wir, so wenig wie wir uns durch Konzepte blockieren lassen, so wenig lassen wir uns auch durch das Medium limitieren. Also versuchen wir zu gucken, okay, ja, hier ist die Idee, welches Medium passt, und dann kommt es häufig vor, dass wir eine Idee durch verschiedene Medien umsetzen. Und das Schöne ist, dass wir ja auch sehr virtuell mit verschiedenen Medien umgehen können. Das haben wir ja gelernt über die Jahre.
Also vor allen Dingen Video und dann Schnitt und Überblendungen, ja, die Sie auch häufig machen, und mit Sound, wo ja auch Ihre Stimme von Mangi oftmals zu hören ist.
Ja, und stille Bilder, also unterschiedliche Qualitäten. Ne? Ein stilles Bild wie eine Fotoarbeit, der eben eingefroren ist und in der Fantasie eher sich entwickelt und aufhaltet, oder eine zeitbasierte Arbeit, die vor sich läuft, die aber sich zu einem stillen Moment verdichten kann, oder Objekte, die in den Raum treten und die zusammengestellt werden als Installation, wo man Kontexte unterschiedlich herstellen kann, oder auch eine Malerei, wo man auf diese Fläche Tiefe herausbilden kann. Und jeder Medium bietet was anderes, und es ist auch selten so, dass wir uns nur sozusagen die Idee haben und dann das Medium suchen, sondern es ist sehr fließend. Also manchmal beginnt man eher mit dem Medium und das Thema arbeitet sich da heraus. Oder man hat eine Videoarbeit und ein Moment erscheint einem als so wichtig, so dass man es malen will. Und dann kommt dieses Transformieren in ein anderes Medium und man erlebt es. Also zum Beispiel dieses Bild von dem Paar, die sich halten und die sich unterstützen, kam tatsächlich von einem Video, was eigentlich auf eine performistische Herangehensweise, wo wir die Kamera aufgestellt haben und uns beobachtet haben und verschiedene Möglichkeiten, wie diese zwei Körper sich zueinander bewegen, wie sie sich tragen, und danach in der Schnittverfahren eher dann herausarbeiten, was sehen wir da, was hat sich da vollzogen und wie können wir das durch den Schnitt rausbringen, um dann zu merken, es ist genau dieser eine Moment ist, ja, sagt Bender, und das dann herauszulösen und zu malen, so kann man sich das vorstellen. Und
dann sprechen Sie jetzt wahrscheinlich von dieser neueren Gemäldeserie, die Sie haben, wo Sie als Paar nackt sich gegenüber sitzen oder im Arm halten, und die haben Sie jetzt in den letzten Jahren öfter gemalt.
Ja, das sind diese Serien, heißen Union Series oder auch Embracing Series und Holding Series. Und da ging es wirklich darum, diese zwei Figuren ineinander verschmelzen zu lassen, sich da auflösen zu lassen oder immer wieder zueinander zu finden in unterschiedliche Arten und Weisen. Es ist vielleicht so eine Art, teilweise grenzt vielleicht an obsessive Übung, sich immer wieder vorzustellen, ja. Wie ist das, wenn man sich ineinander auflöst? Und wie empfindet man das? Ist es manchmal zu nah und man kann die eigene Identität nicht mehr sozusagen herauskristallisieren? Und es ist oft einfach so schön, ja, zu merken, dass man nicht ein alleinstehender Ego ständig sich manifestieren muss und überhaupt auch der Prozess des Malens, also sich aufeinander einzulassen und zu merken, der eine beginnt, dann lässt man das eine Weile stehen, die andere kommt und vervollständigt das. Also es ist eine sehr befriedigende Arbeit.
Auch. Und so funktioniert das bei Ihnen wirklich, dass einer anfängt und der andere weitermacht und dann irgendwann, ja, wird es wirklich eins oder gibt es auch Phasen, wo wirklich sehr viel mehr der eine oder die andere arbeitet?
Alles eigentlich, ja. Es gibt alle Variationen. Wir zwängen uns da kein Konzept auf, wie eine Arbeit gemacht werden muss. Das ist alles wirklich sehr offen. Es gibt Arbeiten, da hat vielleicht Monkey sie alleine erschaffen. Oder ich habe sie gemacht. Aber wir sind ja in diesem Prozess des Austauschs. Und natürlich gucken wir auch gemeinsam immer drauf. Aber wer jetzt was tatsächlich dann kreiert, das spielt dann gar keine große Rolle mehr.
Jetzt
ja, wir haben auch unterschiedliche Qualitäten, Fähigkeiten. Und die spielen natürlich auch eine Rolle.
Ja, also wir vergleichen das manchmal mit einem Organismus. Ein Körper zum Beispiel, der linke Hand macht nie was der rechte Hand. Es muss nicht eine Synchronität künstlich hergestellt werden. Und das erweitert sich auf allen Bereichen des Berufs des Künstlers. Also es kann sein, dass Hatta am Reisen ist und unsere Arbeiten im Außen repräsentiert. Monkey ist im Studio oder einer ist zu Hause und kümmert sich um die Kinder und den Alltag. Das muss er alles zusammen in einen fließen. Das ist wie ein Tanz. Und da sich lange aufzuhalten, in wer was macht und eine Disziplin daraus zu machen, das erschien uns nie sinnvoll, sondern wirklich in diesem Fluss zu bleiben und immer wieder natürlich in Austausch und da zu gucken, wenn man merkt, dass da Blockaden im Fluss kommen, das sind wirklich gute Kommunikation und in Transformation oft durch die Kunst, durch den Erschaffensprozess, da wieder zum Fließen zu bringen.
Jetzt haben wir so viel über Gemeinsamkeit und Harmonie gesprochen. Fetzen Sie sich auch manchmal?
Ja. Also das ist, ich würde sagen, natürlich, ja, wir sind ja Menschen.
Aber fetzen, ich würde sagen, objektiv gesehen hält sich unser Prozesse auf eine eher ruhige und sehr tiefe und, wie sagt man, tiefgründigere Auseinandersetzungen, die vielleicht gar nicht so stark im Außen, gar nicht so laut, aber umso tiefer und umso breiter sich auf das Werk und auf unser gemeinsames Leben sich auswirken.
Eben, Sie sind ja schließlich eben nicht nur ein Künstlerpaar, sondern eben haben zu Hause auch eine gemeinsame Familie und all die kleinen und größeren Sorgen, die eben so ein Leben mit Kindern und zwischen Beruf und Familie so mit sich bringt.
Ja, genau. Also ich denke, wir haben ja auch viel transformiert innerhalb unseres Werks. Da war viel Aggression, sage ich jetzt mal, Thema, Gewalt war Thema. Wir sind sehr stark da reingegangen und haben da auch was, denke ich, transformiert durch diesen Prozess. Und mittlerweile, denke ich schon, sind wir eher, die andere Seite ist uns mittlerweile vielleicht wichtiger, weil wir durch diesen Prozess gegangen sind.
Also ist auch was abgearbeitet worden vielleicht?
Wir sind da durchgegangen, wir haben was hinter uns gelassen und wir sehen auch, wohin das führt, wenn man sich vielleicht zu stark in gewisse Gewalt- und Machtstrukturen, ja, wenn man da so verhaftet bleibt. Das ist gefährlich auch, ja, und letztendlich destruktiv. Sind wir auch schon, glaube ich, an einer gewissen harmonischen Atmosphäre interessiert. Weil die ist für uns mittlerweile, die bietet ein kreativeres Potenzial. Definitiv. So würde ich das beschreiben für uns beide.
Ich würde auch sagen, dass die Aggression und die Gewalt, wir hatten das Gefühl, dass es von außen in der Gesellschaft getragen wurde. Also ich glaube, wir haben uns von Anfang an mehr als Verbündeten gesehen, in jeglicher Hinsicht. Und versucht, das nicht zu stark in die Beziehung hineinzulassen, sondern die Beziehung zu nutzen, um uns zu stärken. Trotzdem uns sehr intensiv damit auseinanderzusetzen. Wir versuchen jetzt nicht, eine heilige Insel herzustellen, wo so etwas nicht an uns herangeht, sondern im Gegenteil, eine starke, kraftvolle Basis zu haben, gemeinsam, mit dem wir alles handeln können, mit allem umgehen können. Aber ich glaube, es ist uns doch gelungen, uns als Verbündeten zu sehen und nicht den anderen in diese Schusslinie zu bringen. Ja, was vielleicht manchmal verlockend ist, weil das Leben schon schwierig ist und es gibt viele schmerzhafte und schwierige Dinge. Also das ist vielleicht wirklich etwas Wesentliches, was wir vielleicht hoffen, auch unsere Kinder vermitteln zu können, dass man trotz Schwierigkeiten und trotz Hindernissen in der Lage sein kann, sich zu verbinden und eben verbunden zu werden.
Wo sie so viel aus sich selbst schöpfen und aus dem Gemeinsamen, gibt es andere Dinge, die sie inspirieren?
Ja, ich würde nicht mal sagen, dass wir aus uns selbst schöpfen, sondern wir sind offene Menschen, die eigentlich ständig inspiriert werden von Dingen, die uns begegnen. Ja, natürlich. Eine große Inspiration ist Spiritualität. Die ist extrem wertvoll und wichtig, auch für unsere Arbeit. Wir sind spirituelle Wesen eigentlich. Da gibt es so viele Bereiche, wo wir gar nicht wissen, wie das sein kann.
Sind da auch die Reisen wichtig? Also gerade auch zu gucken, wie erleben das Menschen in anderen Kulturen?
Ja, sehr. Also ich würde sagen, daneben, dass wir verheiratet sind und natürlich unser Alltag zusammen erleben und ein Haus haben und ein Studio und eine gemeinsame Künstlerkarriere, dass wir einen sehr intensiven Austausch haben mit unseren Familien, die beide sehr, sehr groß sind und mit eben vielen Mitgliedern der Familie, mit denen man sich so intensiv auseinandersetzt, die einem auch als Beispiel sehen und wo wir auch eine Verantwortung haben. Und dann vor allem diese starke Verbindung zu Kenia und vielen anderen Ländern, die das ermöglicht. Also es ist eine Freude, dass wir sehr viele Menschen aus dem zeitgenössisch-afrikanischen Kunstszene kennen, viele Künstlerfreunde, wo wir auch uns austauschen und in verschiedene afrikanische Länder waren, in einigen Ländern. Und eben dieser Aspekt, dass wir noch dazu einen gemeinsamen Einweg gefunden haben, unsere Spiritualität tiefer kennenzulernen, also eine Praxis zu finden, eine Meditationspraxis, die all das irgendwie zusammenführt, dass wir diese verschiedenen Ebenen miteinander jonglieren und die sich immer wieder gegenseitig befruchten. Es ist ein sehr reiches Angebot sozusagen.
Sie haben jetzt Ihren Lebensmittelpunkt schon seit vielen Jahren wieder in Ludwigshafen, wo Sie auch aufgewachsen sind. Was ist das für Sie? Ist das wichtig, so eine Homebase, so ein Zuhause zu haben?
Ja, natürlich. Ein Zuhause ist wichtig. Wobei jetzt auch, wie Mwangi das auch schon so schön gesagt hat, das wahre Zuhause in sich selbst zu entdecken, das ist nochmal ein ganz neuer Aspekt, den wir mehr und mehr entdecken und wertschätzen. Und ja, unser physisches Zuhause brauchen wir auch. Aber wir fühlen uns auch da wohl, wo wir gerade sind. Weil wir, glaube ich, mehr und mehr auch einfach zu uns oder unser wahres Zuhause sozusagen in uns entdecken. Ja, oder auf dem Weg sind, das zu entdecken.
Kommt da auch das Gold her? Mir ist aufgefallen, dass in Ihren neuesten Arbeiten neben dem Schwarz und dem Weiß auch immer mehr Gold vorkommt.
Ja, das ist interessant. Gold leuchtet und wir hoffen natürlich uns und alle zum Leuchten zu bringen. Leuchten mit Verständnis, leuchten mit Möglichkeiten. Und es erschien uns eine passende Metapher zwischen dem Schwarz und Weiß, das aufleuchten zu lassen. Außerdem ist es ein unglaublich schönes Material, mit dem man sich umgeben kann. Blattgold, goldene Farben, goldene Objekte. Es macht fröhlich, es bringt Freude. Und das ist auch wichtig, wenn man natürlich in diesen Kontexten von Gesellschaft und Geschichte und auch Trauma zu überwinden, dass es uns auch darum geht, eine Vision zu entwickeln, in welche Richtung es gehen kann und nicht da stecken zu bleiben in der Diagnose von all diesen problematischen Zonen. Und wir sind immer noch am Entdecken, was dieses Gold, was ist, es war ein sehr intuitives Greifen davon und sie etablierte sich wie von selber, dass wir irgendwie nicht mehr wegkommen von dem Gold. Und mir fiel jetzt gerade auf, dass Gold, wenn man ein Schwarz-Weiß-Bild macht, dass es grau ist, zwischen Schwarz und Weiß, dass es vielleicht dieser Mittelboden ist, die Vereinigung ist. Wenn man Schwarz und Weiß mischt, ist es vielleicht nicht grau, sondern Gold.
Das war SWR Kulturgespräch. Heute mit dem Künstlerpaar Mwangi Hutta. Am Mikrofon war Marie-Dominique Wetzel. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Dankeschön.
Sehr gerne.